Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Im Magazin Blickpunkt hören wir gleich von einer Petition an den Papst, doch bitte Kardinälinnen zu ernennen. Dahinter steckt die Schweizer Theologin Helen Schüngel-Straumann, die bereits über 700 Unterschriften gesammelt hat. Und der Internationale Reformationskongress in Zürich ist zu Ende. So global ließ sich evangelisch sein selten erleben, lautet ein Fazit.
Blickpunkt Religion.
Papst Franziskus macht vielen Hoffnung, die Reformen wollen in der römisch-katholischen Kirche. In Rom tagt derzeit auch eine Kommission, die die Kurie gründlich reformieren soll. Und tatsächlich tut sich ja einiges. In der Vatikanbank etwa wird gerade heftig aufgeräumt. Ist das vielleicht genau der richtige Moment, um mit weiteren Reformvorstößen an den Papst zu gelangen? Die Schweizer Bibelwissenschaftlerin Helen Schüngel-Straumann dachte sich ja und schickte eine Petition an den Papst. Darin fordert sie das Kardinalsamt für Frauen, also Kardinälinnen. Judith Wipfler wollte mehr darüber wissen.
Die Zeitungen, die ihre Petition bereits aufgenommen haben, haben natürlich das Stichwort Kardinälinnen in die Schlagzeilen genommen. Aber mir scheint, es geht Ihnen, Helen Schüngel-Straumann, doch noch um viel mehr bei dieser Petition.
Das Stichwort Kardinal, es gibt ja gar keine weibliche Form davon, ist nur der Aufhänger. Eigentlich will ich viel mehr, nachdem ja diese ganze Aktion mit dem Diakonat der Frau so in der Sackgasse gelandet ist, wollte ich mal einfach von der anderen Seite kommen. Also warum immer bescheiden unten anfangen? Wir müssen viel weiter oben Mitspracherechte haben, dass die Frauen auch bei der nächsten Papstwahl zum Beispiel mitwählen können oder wenigstens ein paar Frauen, dass dieses Mitspracherecht endlich mal wieder überdacht wird. Das wollte ich.
Das haben Sie selbst schon gesagt, das Wort Kardinälin gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe es mal in den Computer eingetippt und da kam sofort die rote Korrektur, Kringellinie. Ist das denn jetzt kirchenrechtlich, kirchenhistorisch, theologisch ganz undenkbar aus römisch-katholischer Sicht, dass es Kardinälinnen geben könnte?
Also das war die ganze Zeit kein Weiheamt bis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also es brauchte keine Weihe, der Papst konnte Männer natürlich damals nur Männer einfach ernennen, auch Politiker oder irgendjemand, der ihm wichtig war, zum Beispiel einen Juristen, konnte er zum Kardinal ernennen. Also das ist ein Amt, das ist nicht an die Weihe gebunden gewesen und erst 1962 hat man das noch ins Kirchenrecht reingetan, weil irgendeinem aufgefallen ist, dass da eben keine Weihe verlangt ist für dieses Amt.
Das heißt, man hat nicht Priester sein müssen, um Kardinal zu werden. Und das wäre jetzt das Türchen gewesen für die Frauen, die ja keine Weihe bekommen in der römisch-katholischen Kirche, da auch in dieses Amt Kardinal hineinzurutschen.
Das wäre so eine Idee von mir gewesen. Aber eben, wie gesagt, das Schlupfloch haben sie bereits geschlossen. Aber das Kirchenrecht, das kann jederzeit geändert werden. Und der Papst ist frei, auch davon zu dispensieren, auch jetzt noch von dieser Weihe. Also er könnte morgen Frauen zu Kardinälen nennen. Aber mir ging es nicht darum, dass er jetzt meinetwegen 10 Frauen wählt, dann hätten wir 10 Frauen und 120 alte Männer. Das ist nicht meine Absicht, sondern meine Hauptabsicht war eben, einfach mal von einer anderen Seite zu kommen und anzuregen, dass man unbedingt jetzt über diese Mitsprache, Mitbestimmung von Frauen reden muss und sich überlegen muss, was könnte man da noch machen. Und ich denke, dass dieser Papst das auch durchaus so sieht, denn ich habe in seinen Formulierungen in den letzten Wochen mehrfach gehört, dass er sagt, die Frauen müssen mehr in wichtigen Entscheidungen mitbeteiligt werden.
Dieser Papst weckt ja viele Hoffnungen und tatsächlich hat er ja einige Reformen auch schon selbst energisch angepackt. Dieser Tage tagt in Rom eine Kommission, die die Kurie, also quasi den Hofstaat des Papstes, reformieren soll. Ist das der Kairos? Ist das die Gelegenheit? Ist das jetzt die Chance, sich an den Papst zu wenden, wie mit Petitionen von Ihnen?
Ja, es ist ganz bestimmt ein Kairos, aber ich denke auch, wir dürfen ihn nicht überfordern. Der ist ja auch schon älter. Er hat jetzt sehr gut angefangen mit dem Aufräumen im Vatikan. Es ist einfach sehr, sehr viel Reformstau, der sich da angesammelt hat.
Sie schlagen jetzt einen Hebel vor, wo man drehen oder den man umlegen könnte, um mehr Partizipation von Frauen in der römisch-katholischen Kirche zu erreichen. Was wäre denn auch noch ein Hebel? Also das Weiheamt haben wir vorhin schon angesprochen. Da gab es ja keine positiven Zeichen, dass sich im Weiheverständnis etwas ändern könnte. Oder sehen Sie da auch Zeichen?
Ja, die Dogmatiker sind da eifrig dabei. Ich sehe in den theologischen Zeitschriften, dass über den Begriff Ordo sehr, sehr intensiv nachgedacht wird. Und zwar, wie es im ersten Jahrtausend verstanden wurde, und zwar ganz anders als im Mittelalter. Das war mehr funktional verstanden, also man hat nicht diesen Nimbus. Es war ein viel einfacheres Verständnis von Ordo. Also dieses Konstrukt von Weihe, was man erst seit dem 12., 13. Jahrhundert eingebürgert hat, das ist ganz dringend reformbedürftig. Und dann hätte man auch sehr viel mehr Spielraum für die Ökumene, also für die Verständigung mit den Protestanten. Denn ich denke, das war auch Luther ein großes Anliegen, dieses mythische, fast magische Verständnis manchmal von Weihe. Das ist ein mittelalterlicher Zopf, der muss weg.
Helen Schüngel-Straumann, befragt von Judith Wipfler. Die ganze Petition können Sie online nachlesen in der Zeitschrift Aufbruch. Aufbruch.ch, die Adresse im Netz. 250 Protestantinnen und Protestanten aus 35 Ländern haben sich letzte Woche in Zürich getroffen. Anlass war der Internationale Kongress zum Reformationsjubiläum 2017. Veranstaltet wurde er vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und der Evangelischen Kirche in Deutschland. In diesen 4 Tagen wurde deutlich, wie international die evangelische Kirche tatsächlich ist. Deborah Sutter war vor Ort.
So volkstümlich mit Jodel und Hackbrett hat der Reformationskongress begonnen. Hat man sich in den 4 Tagen in Zürich aber etwas umgesehen, war schnell klar, da sind Leute aus aller Welt dabei. Dies sorgte in Workshops oder Podiumsgesprächen immer mal wieder für amüsante Missverständnisse. Und es zeigte eindrücklich, wie weit sich die Reformation in den 500 Jahren verbreitet hatte. Das Reformationsjubiläum wird darum auch nicht als etwas exklusiv Deutsches oder Schweizerisches gesehen, wie die Südafrikanerin Elsie Büchner erklärt.
Ja, the roots is here, but it's spread worldwide. So we must deepen our roots, but we must celebrate it as a worldwide religion.
Die Wurzeln der Reformation seien zwar hier und diese Wurzeln solle man auch stärken, das Jubiläum hingegen sei weltweit zu feiern, fasst sie zusammen. Und auch Martha Coons-Thorne aus Pennsylvania, USA betont, wie wichtig für sie die vielen Gemeinsamkeiten der Protestanten seien.
The commonalities that we have with other Reformed churches, because we are so far removed, even from Europe, let alone from Asia or Africa, we must work to remember that we are part of the Reformed community in the world.
Die protestantischen Amerikaner seien so weit weg von Europa, geschweige denn von Asien oder Afrika, dass sie sich immer wieder daran erinnern müssten, Teil der weltweiten reformierten Gemeinschaft zu sein. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist denn auch für die Kubanerin Gisela Pérez Muniz spürbar und wichtig.
El movimiento reformador apeló a la iglesia toda y sus consecuencias entiendo que siguen proyectándose una Renovation der Iglesia in jeder Epoch, in jeder Lage.
Die Reformationsbewegung richte sich an die gesamte Kirche, zu jeder Zeit und an jedem Ort, so die Kubanerin. Nicht ganz so glücklich mit dem Reformationskongress in Zürich ist der Kameruner Samuel Johnson und er sagt das deutsch und deutlich.
Es ist einfach so, dass Afrika einfach nur falls als Statisten da waren. Ich hoffe, dass das in der Zukunft sich ändern wird.
Durch die Einladung seien sie zwar wahrgenommen worden, aber
wir wollen nicht nur angeladen werden. Wir wollen auch etwas mitsagen. Ich glaube, dass wir auch etwas zu sagen haben. Wenn ich das Bild des Fußballspiels nehmen würde, würde ich sagen, dass auch weil der Weltmeisterschaft, die afrikanischen Gemeinden, auch wenn sie noch nicht die Weltmeisterschaft gewonnen haben, aber sie bieten ein gutes Fußballspiel an. Es wäre nicht falsch, wenn wir in der Vorbereitungsplanung auch wahrgenommen werden.
Versöhnlichere Töne schlägt die Japanerin Junko Kikuchi an.
Der Fokus ist immer noch begrenzt, aber immerhin wollten die gerne von der Stimme von außerhalb der Europa hören und damit die Leute hier in Europa wissen, so ein Gefühl kriegen würde, dass doch kleine Geschwister leben außerhalb der Europa.
Die Geschwister von außerhalb Europas sind nicht die einzigen, die sich kritisch zum Reformationsjubiläum äußern. Die römisch-katholische Kirche will sogar gar nicht von einem Jubiläum sprechen. Kardinal Kurkoch, der die Abschlussrede des Kongresses hielt, verwendete konsequent den Begriff
Reformationsgedenken und wies darauf hin, dass die Reformation zur Spaltung der westlichen Christenheit geführt hatte. Es sei aber genau nicht eine Spaltung, die man mit dem Jubiläum feiere, widerspricht der Präsident des Schweizerisch-Evangelischen Kirchenbundes, Gottfried Locher.
Jedenfalls von meiner und unserer Seite ist ein großer Wille da, hier auch Verletzungen endlich hinter uns zu lassen, ökumenisch voneinander zu lernen, aber dieses Lernen auch so wahrzunehmen, dass beide etwas zu bieten haben.
Ob sich die römisch-katholische Kirche bis zum 500. Geburtstag der Reformation doch zu einem Mitfeiern entscheidet, steht in den Sternen. Was im Laufe des Kongresses letzte Woche in Zürich aber klar wurde, ist, dass Ökumene nicht nur mit Katholiken, sondern auch innerprotestantisch geschehen muss.
Vom Reformationskongress in Zürich berichtete Deborah Sutter. In dieser Woche sorgten gleich zwei deutsche Bistümer für internationales Aufsehen. Zum einen Limburg mit seinem Bischof Thebarts van Elst. Gegen ihn wird mittlerweile staatsanwaltlich ermittelt wegen Meineides. Außerdem wird ihm Untreue vorgeworfen. Zum anderen weckte das Erzbistum Freiburg Hoffnungen. Hier war eine Handreichung, wohl an Erzbischof Zollitz vorbei, veröffentlicht worden. Sie empfiehlt, auch wiederverheiratete Geschiedene zu den Sakramenten zuzulassen. Das erzeugte einige Wellen. Dazu weiter Judith Wipfler in den Meldungen der Woche.
Nachdem sich die Nachricht aus Freiburg schnell verbreitet hatte, dementierte der Vatikan postwendend, dass es sich bei der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion um eine weltweit gültige Regelung handle. Auch der deutsche Erzbischof Zollitz krebste zurück. Außer Zweifel steht aber, dass in der römisch-katholischen Kirche um eine Neuregelung gerungen wird, die, wie Papst Franziskus es formuliert, barmherziger sein wird. Auch der St. Galler Bischof Markus Büchel, derzeit Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz, sieht es als seelsorgerliche Pflicht an, sich den Menschen mit ihren Verletzungen, wie er sagt, zuzuwenden.
Ich sage nicht, dass sie zugelassen werden müssen, aber es ist schon lange auch pastorale Praxis, dass wenn jemand zur Kommunion kommt, dass man die Person dann nicht zurückweist.
Bischof Büchel äußerte auf SRF 4 News ferner die Hoffnung, dass seine Kirche insgesamt bald zu einem neuen Eheverständnis komme.
Ich denke, die ganze Ehepastoral und Ehetheologie, die muss auch neu bedacht werden mit den Veränderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben. Es sind Fragen, die in der Bischofskonferenz schon immer wieder behandelt werden. Und es sind auch Fragen, die auch in Rom immer wieder zur Sprache gebracht werden. Wir werden diese Frage ganz sicher als Schweizer Bischofskonferenz beim nächsten Ad Limina-Besuch im Februar auch ganz zentral dort einbringen.
Am Montag wurde in Jerusalem Ovadia Yosef beigesetzt. Ovadia Yosef war der geistliche Führer der ultrareligiösen Schass-Partei und frühere sephardische Oberrabbiner Israels. Er war selbigen Tags im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Beisetzung war wohl die größte Beerdigungsfeier in der Geschichte des Staates Israel. 800.000 Menschen nahmen daran teil. Ovadia Yosef war der jahrzehntelang unangefochtene wie energische Führer der ultraorthodoxen Schass-Partei. Diese war oft das Zünglein an der Waage für Regierungsbildungen. So erhielt sie unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Politik des Landes. Die Schass sorgte für zahlreiche Privilegien für orthodoxe und ultraorthodoxe Familien. Die Christinnen und Christen in der Türkei sind schwer enttäuscht. Vom jüngsten sogenannten Demokratisierungspaket der Regierung Erdogan profitieren sie nichts. Zum Überleben der griechisch-orthodoxen Minderheit im Land sei aber etwa die Wiedereröffnung des 1971 vom Staat geschlossenen Priesterseminars Chalki dringend nötig. Die griechisch-orthodoxen Kleriker müssen nämlich nach türkischen Gesetzen die türkische Staatsbürgerschaft besitzen. Solange das Seminar nicht wieder öffnet, kann im Land kein Nachwuchs ausgebildet werden. Der Klerus droht auszusterben. Die Türkei schiebt derweil Griechenland die Verantwortung zu. Erst wenn Griechenland religiösen Minderheiten entsprechende Rechte zubillige, würde das auch die Türkei tun. Menschenrechtler verurteilen diese Argumentation. Für Menschenrechte wie das der Religionsfreiheit dürfe es keine Bedingungen geben. Am Freitag traf Papst Franziskus mit einer Delegation der jüdischen Gemeinde Roms zusammen. Gemeinsam gedachten sie der Deportation jüdischer Römerinnen und Römer vor genau 70 Jahren. Papst Franziskus ist der jüdischen Gemeinschaft schon lange eng und persönlich verbunden. Wörtlich sagte Franziskus: Möge der Antisemitismus aus dem Herzen und dem Leben jedes Mannes und jeder Frau verschwinden. Online Calvin studieren. Am 21. Oktober startet die Universität Genf einen multimedialen Online-Lernkurs über den Reformator Johannes Calvin. Der Kurs ist gratis und will einer breiten internationalen Öffentlichkeit das Wichtigste über Calvin und seine Wirkungsgeschichte vermitteln. Bereits 7000 Menschen haben sich online eingeschrieben. Während 5 Wochen werden Filme zu sehen sein, in denen Genfer Professorinnen und Professorinnen Vorträge an Originalschauplätzen halten. So wie etwa hier die Begrüßung durch Professor Christophe Chalamet.
Bonjour. Il arrive que des idées changent le monde. Les idées de Jean Calvin ont changé le monde.
Et voilà. Dieser neuartige Online-Kurs über Calvin funktioniert nach US-amerikanischem Vorbild, als sogenannter MOOC, als Massive Open Online Course.
So viel von Judith Wipfler und soweit unser Magazin Blickpunkt Religion. Und hier noch ein Hinweis auf die Sternstunde Religion heute im Schweizer Fernsehen. In Zürich sind es Kirchglocken, in Istanbul die Muezzine. Gerade in großen Städten sind Religionen gut hörbar und präsent. Das hat zugenommen, wie das Beispiel Istanbul zeigt.
Ich würde nicht sagen, dass Istanbul religiöser geworden ist. Ich würde sagen, dass religiöse Gruppen sichtbarer geworden sind. Religiöse Menschen finden mehr Orte, zu denen sie gehen können. In der Öffentlichkeit, in Istanbul heute. Sie schaffen sich also Plätze und Orte nach ihren Bedürfnissen und ihren Regeln.
Was hier die türkische Stadtforscherin über Istanbul sagt, trifft auf viele Megacities zu. Die Präsenz von Religionsgemeinschaften im urbanen Umfeld ist stark gewachsen.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.